Unser heutiger Gottesdienst steht ja unter einem ganz bestimmten Thema. Und zwar haben wir heute die Ordination von Markus, von Tobi und von Mario. Wir haben dann insgesamt nach dem Tag heute 5 Diakone mit Juri und mit Arthur. Und wer weiß, vielleicht kommen in Zukunft auch noch andere dazu. Es ist ja noch nicht das Ende. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man eine Ordination richtig feiert. Wenn man in die Bibel hineinschaut, man findet gar nicht irgendwie ein Beispiel, man findet auch nicht eine Anordnung, wie man eine Ordination feiern muss. Und deswegen gibt es uns auch einen gewissen Freiraum, dass wir das so gestalten können, wie wir wollen. Und wenn es nachher auch noch ein Mittagessen gibt, dann hat, glaube ich, keiner was dagegen. Sind alle herzlich eingeladen zu einem schönen Mittagessen. In der katholischen Kirche sieht es während der Ordination der Diakone so aus. Also ihr wisst, was euch erwartet, dürft euch gleich hier vorne hinlegen. Aber ich habe mir überlegt, die Gefahr wäre zu groß, dass ihr dabei einschlaft. Also lassen wir das dann vielleicht doch lieber. Was ist eine Ordination? Das Wort kommt aus dem Lateinischen Ordinatio und heißt zunächst einmal Anordnung oder Reihenfolge. Das Wort selber Ordination hat sich dann später etwas verselbstständigt und wird eigentlich nur noch in einem kirchlichen Handeln gebraucht. Das heißt, wenn jemand eingeweiht wird, ist es eine Ordination. Das heißt so viel wie eine Bestellung oder eine Weihe. Unser geläufiges Wort Ordnung kommt auch aus dieser gleichen Wurzel und ich habe heute die Predigt überschrieben, Gott liebt Ordnung. Ordination bedeutet, Gott liebt Ordnung. Und wenn wir uns einmal anschauen, was das Wörtchen Ordnung eigentlich bedeutet, ich habe das mal gemacht und ich habe es euch mitgebracht, dann heißt es die Ordnung, lateinisch Ordo, Reihe, meint die erste Form der Beziehung, Verhältnis zwischen Teilen eines Ganzen untereinander, so wie zwischen Teilen und Ganzem. Sie ist auf der Grundlage von Regeln und Gesetzen im Hinblick auf die Einheit der Teile gestaltet und festgelegt. Das heißt, wenn wir uns beispielsweise mal ein Fahrrad anschauen. Ein Fahrrad ist zusammengebaut aus vielen Einzelteilen. Und wenn wir uns die Teile einzeln anschauen, so hat jeder seine Funktion, jeder seine Bedeutung. Und dann gibt es auch noch das Gesamtbild eines Fahrrads. Wenn alles an dem richtigen Platz sitzt, dann ergibt es ein großes Ganzes. Wenn wir jetzt eine Lampe an der Hinterradbefestigung anbringen würden, dann wäre es vielleicht abstrakte Kunst oder so, aber es wäre eigentlich kein Fahrrad mehr, sondern es hätte seinen Sinn, seine Bedeutung nicht mehr. Also die Teile untereinander haben eine Beziehung und auch das große und ganze Bild muss einmal betrachtet werden. Und im Grunde passiert heute genau das Gleiche. Wir schauen heute das große Gesamtbild, die Gemeinde Jesu, der Leib Jesu Christi, der das Ganze ist. Also wir als Ortsgemeinde, aber auch wir als universelle Gemeinde, aber auch als Einzelteile untereinander. Und da kommen dann die Diakone ins Spiel, die einen kleinen Teil bilden, aber auch jeder Einzelne von uns, der in der Gemeinde ist, der ein kleines Teil von dem Ganzen bildet. Und somit angeordnet wird im Sinne des Erfinders, im Sinne Gottes, wie er eigentlich die Gemeinde sich gedacht hat. Es geht heute um das Reich Gottes. Und bevor wir uns einmal die Ordnung anschauen, wir haben ja gesagt, Gott liebt Ordnung. So müssen wir bedenken, was gibt es vor Ordnung? Vor der Ordnung gibt es Unordnung. Wir wollen uns einmal kurz die Unordnung anschauen. Die Ordination heute bedeutet, Gott liebt Ordnung und wir können erkennen, dass Gott bewusstes und durchdachtes Handeln liebt. Gott liebt es, etwas zu ordnen, Gott liebt es, etwas zu durchdenken, etwas aufzubauen, etwas ins Leben zu rufen. Und wir schauen uns einmal an. An mehreren Stellen in der Bibel sehen wir, dass Gott große Freude am Bauen und am Erfinden hat. Am Anfang der Bibel gab es ein großes Tohuwabohu, eine große Unordnung. Luther übersetzt es, die Erde war wüst und leer. Manche übersetzen da, die Erde war öd und formlos, also es war noch nichts da. Und dann fängt Gott an zu ordnen, Gott fängt an zu bauen, Gott fängt an zu durchdenken und ins Leben zu rufen. Gott erschafft Pflanzen, Tiere, Menschen, ordnet alles wunderbar. Und dann kommt der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Teufel. Er kommt und schmeißt einmal alles durcheinander. Er redet den Menschen ein, Gott meint es nicht so. Er redet den Menschen Zweifel gegen Gott ein, wirft damit alles durcheinander und es entsteht wieder eine Unordnung. Gott baut weiter. Gott erwählt sich schließlich einen Mann und durch diesen Mann erwählt sich Gott ein ganzes Volk und fängt an, mit diesem Volk Ordnungen aufzubauen. Wenn wir nur mal daran denken, wie die Ordnung in der Wüste war, wo Gott gesagt hat, in der Mitte soll die Stiftshütte sein und drumherum soll jeder Stamm ganz bewusst angeordnet sein. Es war ein wunderbares, phänomenales Bild, das Gott ganz bewusst angeordnet hat und alles gut durchdacht hat. Dann gehen wir weiter im Alten Testament. Gott lässt den Tempel bauen. Wenn wir uns den Salomonischen Tempel vorstellen, wie wunderbar angeordnet er war, wir haben in der Bibel einige Auszüge, wie alles gut durchdacht war und wie Gott selber den Bauplan gegeben hat und wie alles seinen Sinn und seinen Platz hatte. Gott liebt es, Ordnung aufzubauen, Gott liebt es, Dinge zu durchdenken, einen Sinn und eine Bestimmung zu geben. Aber auch da schafft es der Teufel, alles durcheinander zu bringen. Und nicht umsonst heißt es in der Bibel, dass er der Diabolos ist. Der bringt einfach Dinge durcheinander. Er liebt Unordnung. Er durchmischt alles. Und wir lesen in der Bibel abschließend für die ganze Periode in der Zeit, wo Gott mit Israel aktiv war, unterwegs war, wo Gott Israel gebraucht hat als Segensträger, lesen wir abschließend für diese gesamte Periode aus 2. Chronik 36, 13, Vers 21. Auch gegen König Nebukadnezar, der ihn vor Gott einen Treueeid hatte schwören lassen, lehnte er, das ist Zedekia, der letzte König Israels, Zedekia lehnte sich auf, hartnäckig und stur weigerte er sich, zu Jahwe, dem Gott Israels, umzukehren. Auch die führenden Priester und das Volk trieben es mit ihrer Untreue immer schlimmer. Sie folgten den abscheulichen Bräuchen der anderen Völker und entweihten das Haus Jahwes, das er in Jerusalem zu seinem Heiligtum gemacht hatte. Immer wieder hatte Jahwe, der Gott ihrer Väter, seine Boten zu ihm geschickt, denn sein Volk und seine Wohnung taten ihm leid. Aber sie verhöhnten die Boten Gottes, verachteten seine Worte und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn Jahwes über sein Volk so groß wurde, dass es keine Rettung mehr gab. Jahwe ließ den König der Chaldäer gegen sie heranrücken und auch im Hause des Heiligtums ihre jungen Männer mit dem Schwert umbringen. Er verschonte keinen jungen Mann und keine junge Frau, keinen Alten, keinen Greis. Alle gab er in seine Gewalt. Sämtliche großen und kleinen Gegenstände des Gotteshauses ließ er nach Babylon bringen, dazu die Schätze aus dem Hause Jahwes und die Schätze des Königs und der anderen führenden Männer. Dann ließ er das Haus Gottes in Brand stecken und die Stadtmauer Jerusalems niederreißen. Auch alle Paläste in der Stadt ließ er niederbrennen und auf diese Weise alles Wertvolle vernichten. Alle, die dem Schwert entgangen waren, verschleppte er nach Babylon. Dort mussten sie dem König und seinem Nachkommen als Sklaven dienen, bis die Perser die Herrschaft übernahmen. So bekam das Land seine Sabbatruhe ersetzt, solange die Verwüstung dauerte, bis die 70 Jahre voll waren, und so erfüllte sich das Wort, das Jahwe durch Jeremia hatte sagen lassen. Der zerstörte salomonische Tempel ist ein Bild dafür, dass die Beziehung zu Gott vom Volk Israel zerstört ist. Israel hat sich nicht an die Ordnungen gehalten. Israel hat sich nicht an die Sabbatverordnungen gehalten. Und so sehen wir, dass am Ende das große Chaos da ist. Es ist Verwüstung, es ist Brand, es ist Unordnung im Land und das Volk wird aus dem Land geführt für 70 Jahre. Gott liebt Ordnung. Gott liebt wohldurchdachte Gottesdienstgestaltung. Und wir sehen, der Mensch, wenn er sich nicht dran hält, dann ist das Resultat Unordnung. Dann ist das Resultat Chaos. Wir sehen also im Gang durch das Alte Testament, Gott liebt Ordnung, aber da kommt immer der Gegenspieler Gottes und schafft es, Unordnung reinzubringen, zu verwirren, durcheinander zu bringen. Aber das Gute ist, Gott baut weiter. In Jesus Christus baut Gott seine Gemeinde. Und auch da hat Gott ganz bestimmte Ideen und Vorstellungen und Anordnungen, Aber auch da will der Diabolos alles durcheinander bringen. Auch da passiert es, dass Irritationen reinkommen, dass Unordnungen reinkommen, auch in die Gemeinde Gottes. Und auch da müssen wir aufpassen. Und ich möchte jetzt einfach zu dem zweiten Punkt kommen, zu dem Punkt Ordnung. Paulus sagt den Korinthern, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Gott liebt Frieden. Und Ordnung schafft Frieden. Beim Aufbau muss jedes Detail, jeder Schritt und jede Reihenfolge gut durchdacht werden. Wenn man versucht, ein Lego-Haus zu bauen, wir haben das eben ganz deutlich gesehen, dann kommt ein Schritt nach dem anderen, dann kommt eine ganz bestimmte Reihenfolge. Man kann nicht einfach irgendwie anfangen, sondern es hat einen Grund und dann kommt Schritt 2, es kommt Schritt 3. Und so baut auch Gott seine Gemeinde, bis schließlich letzten Endes das Bild entsteht, dass der Baumeister oder von der Verpackung des Lego-Hauses, bis man genau dieses Bild erreicht hat und fertiggestellt hat und aufgebaut hat. Manche bauen auch ein gigantisches Haus. Und hier sehen wir vielleicht ganz dunkel Legoland. Da hat einer aus Lego-Haus eben ein riesen Lego-Haus gebaut. Ich glaube, das ist sogar das größte, höchste Lego-Haus der Welt. Also da will jemand es wirklich wissen, kann ich es? Etwas Gigantisches. Aber das ist nur von uns Menschen gemacht. Und wir Menschen, wir können grandiose Dinge machen. Aber wenn wir dagegen uns vorstellen, Gott hat diese ganze Galaxie erschaffen. Gott hat das Universum gemacht. Gott hat die Balance im Universum geschaffen. Gott hat es genau angeordnet, dass die ganzen Moleküle, Atombauteile so angeordnet sind, dass überhaupt menschliches Leben auf unserer Erde möglich ist, dass wir überhaupt hier existieren können, dass wir atmen können. Und es ist einfach fantastisch, wenn man in die Galaxie hinausschaut. Und diese Tage, ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt, hieß es, dass es mit einem neuen Teleskop, dass man eine neue Galaxie wohl entdeckt hat. Ich habe keine Ahnung davon. Aber man hat gesehen, die ist 13,5 Milliarden Lichtjahre von uns weg. Also ich weiß gar nicht, wie die Entfernung, wie man das sich vorstellen kann. Und das hat unser Gott geschaffen. Gott ist der Baumeister des Ganzen. Das ist einfach unglaublich, was Gott imstande ist zu bauen. Und jetzt aktuell hat Gott auch einen Bauplan und das ist eben die Gemeinde. Gott baut aktuell die Gemeinde, Gott baut uns als Ortsgemeinde, Gott baut aber auch die Gemeinde weltweit. Wir sind ja nur ein Teil der weltweiten Gemeinde und Gott ist auch da am Bauen und Gott hat auch da etwas im Sinn und im Ziel. Und ich weiß nicht, wie ihr, sicherlich habt ihr alle schon mal Lego gebaut. Und jetzt mal kurz eine Frage, worauf geht die meiste Zeit beim Lego-Bauen drauf? Was kostet die meiste Zeit beim Lego-Bauen? Wer weiß es? Wer hat Lego gebaut? Dankeschön. Steine zu suchen, den richtigen Stein zu suchen. Ich glaube, das Bauen selber, das geht nachher ganz schnell. Aber wie lange sucht man den passenden Stein? Und je weiter man zum Ende des Baus kommt, desto länger sucht man, weil die Steine, die sind alle irgendwie schon verbaut und dann muss man vielleicht an anderer Stelle wieder ausbauen. Das Steine suchen, das dauert unglaublich lange, weil es nicht egal ist, welcher Stein da gerade eingefügt ist, weil es nicht egal ist, wie der Stein aussieht oder welche Länge er hat. Und ich habe mir gedacht, dass Gott beim Bau seiner Gemeinde, glaube ich, auch immer wieder auf der Suche ist. Gott sucht beim Bau seiner Gemeinde auch immer wieder den passenden Stein und er ist auf der Suche, sich die passenden Steine auszusuchen. Und ich glaube, dass Gott ganz besonders auf der Suche ist nach veränderten Menschen. Gott sucht für seine Gemeinde Menschen, die sich haben verändern lassen durch das Evangelium und die sich einfügen lassen in den Bau der Gemeinde. Gott sucht diese Menschen überall. Und Petrus schreibt an die Gläubigen damals, geschmeckt habt ihr ja schon, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, vor Gott ist er aber eine ausgesuchte Kostbarkeit. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, die Gott sehr willkommen sind, weil Jesus Christus sie bewirkt. Darum steht auch in der Schrift, seht her, ich lege in Zion einen ausgesucht kostbaren Eckstein als Grund. Wer ihm vertraut und auf ihn baut, wird nie beschämt. Für euch, die ihr glaubt, ist dieser Stein eine Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, gerade der Stein, der von den Fachleuten verworfen wurde, ist zum Eckstein geworden. Petrus sagt, geschmeckt habt ihr ja schon, wie gütig der Herr ist. Und Gott sucht genau diese Menschen, die geschmeckt haben, das Evangelium, die eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus hatten und die verändert worden sind von dem Evangelium und bereit sind, jetzt für die Sache Gottes sich zu investieren, hineinzugehen und wie auch immer der Dienst aussieht, aber sich Gott zur Verfügung zu stellen, zu sagen, hier bin ich. Ich möchte mit meinen Gaben, ich möchte mit meinem ganzen Sein dir dienen und ich möchte mich einfügen lassen. Ein verändertes Herz ist unabdingbar. Ein verändertes Herz ist die Grundlage, dass man als Stein aufgebaut wird in die Gemeinde. Und eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus muss sein, um zur Gemeinde dazuzugehören. Ich weiß nicht, ob du Jesus Christus schon kennst. Und ich möchte dich herausfordern. Lass dich auf ihn ein. Probier es. Es heißt hier, schmeckt. Du kannst einmal schmecken und du kannst mal sehen, ob Jesus wirklich der ist, der er vorgibt zu sein. Probier es, heute ist die beste Zeit dazu. Gott sucht zum Bau seiner Gemeinde nach veränderten Menschen. Ich glaube auch, dass Gott weitersucht. Ich glaube, Gott sucht auch qualifizierte Menschen. Gott sucht qualifizierte Menschen. In der Passage über die Diakone, dort lesen wir, auch die Diakone müssen ehrbare Männer sein. Auf ihr Wort muss man sich verlassen können. Sie dürfen weder dem Alkohol noch dem Geld verfallen sein und müssen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Doch auch sie müssen zuerst auf ihre Eignung geprüft werden. Nur wenn nichts gegen sie vorliegt, dürfen sie diesen Dienst tun. Gott sucht qualifizierte Menschen. Gott hat jeden Menschen begabt. Ich weiß nicht, ob du hier vielleicht sitzt und denkst, naja, was kann ich schon vorweisen? Ich bin nicht qualifiziert, ich habe nichts zu bieten, nichts zu bringen. Es müssen nicht alle Diakone sein. Stellen wir uns heute mal eine Gemeinde vor von nur Ältesten oder nur Diakonen. Das ist nicht im Sinne des Erfinders, so hat sich das Gott auch nicht gedacht. Wenn wir so die Überschrift lesen, Gott sucht nach qualifizierten Menschen, dann ist damit auch nicht gemeint, dass es Leute sein müssen, die unheimlich viel geleistet haben. Und wenn wir uns diese Passage anschauen, so merken wir, dass Paulus hier nicht die Leistung in den Vordergrund stellt, sondern es geht um die geistliche Reife, um die Anforderung, um einen Charakter, der sich von dem Evangelium verändern lässt und hat verändern lassen. Einen Charakter, den Gott gebrauchen kann und wo wir ständig immer wieder uns neu verändern lassen müssen. Die Bibel nennt das Heiligung, wo wir immer wieder unterwegs sind mit Jesus und uns immer wieder neu orientieren an ihm und uns immer weiter verändern lassen. Es heißt hier ganz speziell an die Diakone, dass sie einen Charakter haben müssen, der besonnen ist in der Wortwahl. Ich möchte nicht viel darauf eingehen, aber das müssen Männer sein, heißt es hier, dass man sich auf ihr Wort verlassen können muss. Das heißt, es sind Leute, wo man weiß, wenn sie was sagen, sie sagen es nicht leichtsinnig daher. Natürlich fällt es uns allen schwer und Jakobus macht das deutlich, wie schwer es manchmal ist, die Zunge im Zaum zu halten. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das eine gute Charaktereigenschaft, wenn man zu seinem Wort steht. Wenn man was sagt und man weiß, man kann diesem Menschen vertrauen. Er hat sich das gut überlegt, was er dort gesagt hat. Hier heißt es weiter, dass das Motiv eines Diakons nicht das Geld sein darf. Sie können vermeintlich lukrativen Angeboten absagen, wenn es sein muss. Das heißt, es sind nicht Menschen, die gucken, wo man jeden Cent, jeden Pfennig verdienen kann, sondern sagen, nein, ich brauche das nicht. Meine Motivation ist eine andere. Ich möchte mich investieren für das Reich Gottes. Ich möchte für ihn da sein, auch unentgeltlich. Es heißt hier weiter, dem Alkohol Nein sagen, wenn es sein muss. Das heißt diszipliniert. Die können Nein sagen. An richtigen, an passenden Stellen, wo es verlangt wird. Sie können sich beherrschen, sie sind diszipliniert. Und es heißt hier weiter, sie können das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren. Was ist das Geheimnis des Glaubens? Unser Glaube ist doch öffentlich. Wir kommen hier doch öffentlich zusammen. Warum spricht Paulus, dass der Glaube ein Geheimnis ist? Im gleichen Kapitel erklärt Paulus, was das Geheimnis des Glaubens ist. Und er formuliert das dort so. Und niemand kann bestreiten, wie groß und einzigartig die geheimnisvolle Wahrheit unseres Glaubens ist. Er hat sich gezeigt in Fleisch und Blut und wurde beglaubigt durch Gottes Geist. Und so haben ihn die Engel gesehen. Er wird gepredigt unter den Völkern und findet Glauben in aller Welt und ist im Himmel mit Ehre gekrönt. Das ist die Kurzform des Evangeliums, so weit heruntergekürzt. Und das ist die Grundlage unserer Gemeinde. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Und auch wenn es immer wieder verkündigt wird und durch die ganze Welt, durch Medien erzählt wird, so fassen doch nicht alle Menschen dieses Geheimnis. So verstehen doch nicht alle Menschen, was es heißt, dass Jesus Mensch wurde, dass er für uns gestorben ist. Aber für euch drei heute ganz besonders, das ist die Grundlage eures Dienstes. Das ist das, wofür ihr einsteht, wofür ihr einstehen wollt und sollt. Und ich glaube, es ist euch klar, sonst wärt ihr heute nicht hier, dass das auch eure Grundlage ist. In manchen christlichen Denominationen, dort wird bei der Ordination der Diakone ein bestimmtes Büchlein geschenkt. Und zwar nennt sich das Büchlein Evangelia. Und da sind nur die vier Evangelien drin. Also nicht das ganze Neue Testament, sondern nur die vier Evangelien. Und das ist dann verschmückt und geziert. Und das wird den Diakonen mitgegeben. Das ist eine symbolische Handlung. Und damit soll erinnert werden, dass wie Philippus, der Diakon, gereist ist und Menschen das Evangelium gepredigt hat, dass auch ihr einstehen sollt für das Evangelium. Das wünsche ich euch, dass das eure Motivation ist, auch weiterhin im Dienst, dass ihr motiviert seid, dass ihr das weitergeben wollt, und dass ihr für dieses Geheimnis des Glaubens einsteht. Es geht beim Dienst des Diakons auch nicht in erster Linie nur um das Sozialdiakonische, wie es leider heute in vielen Einrichtungen ist, wo es nur ums Sozialdiakonische geht, sondern es geht um viel, viel mehr. Es geht auch um die geistliche Dimension, um die geistliche Komponente, die dahinter steht, dass wir das Evangelium weitersagen. Und das heißt hier auch in dem Text für die Diakone, sie müssen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren. Was heißt das, das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen? In einem reinen Gewissen bewahren. Das heißt, ein reines Gewissen vor Gott zu haben, heißt, erstmal sein Gewissen von Gott prägen zu lassen. Das heißt, wissen, was Gottes Ordnung ist, wissen, was Gottes Wille, was Gottes Wort ist, aber auch sich immer wieder neu zu reflektieren, ich stehe in erster Linie vor Gott. Und ich glaube, das ist auch eure Motivation und euer Sicht des Dienstes. Ihr steht in erster Linie nicht vor Menschen, sondern ihr steht in erster Linie vor Gott. Ein reines Gewissen in erster Linie vor Gott zu haben, und das kann viel Freude und Mut und Kraft geben und auch die Verantwortung des Dienstes aufzeigen. Paulus sagt dann weiter, dass man die Diakone einer Eignungsprüfung unterziehen muss. Das heißt, die Baumaterialien, die werden dann sehr, sehr gut angeschaut. Welcher Stein wird jetzt wofür benutzt? Ihr seid durch diese Eignungsprüfung durchgegangen und man hat euch für gut befunden, als Diakone einzusetzen. Und ich persönlich freue mich auch sehr, sehr darüber. Hier sehen wir auch, Gott hat einen ganz bestimmten Bauplan, eine Ordnung für seine Gemeinde. Aber auch für uns als Ortgemeinde. Gott liebt Ordnung. Und die Ordination heute geschieht auf der Grundlage des Wortes Gottes, auf der Grundlage der Ordnung Gottes. Gott befähigt nicht nur Diakone. Eine Gemeinde hat viele verschiedene Bedürfnisse. Jeder in der Gemeinde hat eine Gabe und nicht jeder muss ein Diakon sein. Es gibt noch viele andere Befähigungen. Wenn Gott also Menschen begabt, dann ist die Frage nicht, habe ich die richtige Gabe, sondern bin ich bereit, mich mit meiner Begabung, mit meiner Fähigkeit Gott hinzugeben? Bin ich bereit, Gott zu dienen? Bin ich bereit, mein ganzes Sein ihm zur Verfügung zu stellen? Und letzten Endes, das ist der dritte Unterpunkt, sucht Gott Menschen mit Herz für seine Sache. Menschen, die verändert worden sind, und die Veränderung durch das Evangelium ist die Grundlage. Gott begabt aber auch uns Menschen. Er gibt uns die Befähigung dazu. Und dennoch behaupte ich mal, dass das noch nicht alles ist. Wenn Menschen sich verändert haben lassen, wenn Menschen auch eine Gabe haben, so ist das, glaube ich, auch noch nicht alles. Es braucht das Herz für die Sache Gottes. Und letzten Endes glaube ich, dass Gott lieber Menschen hat, die voll mit dem Herzen dabei sind, als dass sie vielleicht eine gute Begabung haben und das nur mit einem halben Herzen machen. Gott sucht Menschen, die ein Herz für seine Sache haben. Und ich möchte euch, Markus und Tobi und Mario, das als Appell einfach mitgeben. Bleibt dran, bleibt mit eurem Herz bei der Sache Gottes. Dass ihr das bis jetzt schon gezeigt habt, sonst würdet ihr nicht hier sein. Und ich wünsche auch, dass ihr weiter dran bleibt. Ein Herz habt für die Sache Gottes. Aber ich glaube, auch jeder andere hier in der Gemeinde braucht immer wieder diesen Appell. Auch Älteste brauchen das. Auch der Übersetzer braucht es. Auch die Sänger brauchen das. Diesen Appell, bleib dabei, bleib mit deinem ganzen Herzen für die Sache Gottes. Es gibt nichts Besseres, als für die Sache Gottes unterwegs zu sein. Es gibt nichts Besseres, als sich gebrauchen zu lassen von Gott für das, was Gott im Sinn hat. Das heißt nicht, dass es immer leicht sein wird. Vielleicht ist man so ein 17er Stein, der bestimmte Lasten tragen muss. Aber Gott wird die Fähigkeit geben, Gott wird dir auch die Kraft dazu geben, dass du durchhältst und dass du ein Segen an dieser Stelle sein kannst. Bleib mit vollem Herzen dabei. Vielleicht sind auch Dienste dabei, die ich nicht genannt habe, die vielleicht gar nicht auf dem Schirm sind. Bleib dabei, bleib bei der Sache Gottes. Lasst euch aufs Neue anstecken, entfachen, Techniker, Musiker, Prediger, alle, die hier in der Gemeinde irgendwie involviert sind, Putzteam, bleibt dabei. Ich möchte aber auch einen Appell setzen an dich, der du vielleicht hier zur Gemeinde gehörst, vielleicht verändert worden bist durch das Evangelium und sicherlich auch eine Begabung hast, aber irgendwie nicht voll bei der Sache bist. Irgendwie lässt du dich ablenken. Ich möchte dir einen Appell mitgeben, lass dich aufs Neue entfachen. Überleg, was du beitragen kannst zu dem Bau Gottes, zu dem Gesamtbild von dem, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Lass dich aufs Neue entfachen, lass dich aufs Neue anschubsen. Und an dieser Stelle möchte ich kurz eine Bitte des Wirtschaftsteams weitergeben, das habe ich diese Tage so mitbekommen. Wir haben ja ein Wirtschaftsteam, jeden Dienstag wird ja gearbeitet und die sind aktuell auf der Suche nach Männern, die praktisch bei der Arbeit sind, die mithelfen können, und in letzter Zeit sind es immer weniger geworden und jetzt kam der Appell, wir suchen Männer. Ich möchte diesen Appell weitergeben. Vielleicht bist du dabei, vielleicht suchst du noch den Platz, vielleicht wäre das die Möglichkeit zu schauen, ist das der Platz für mich? Ich möchte mich von Gott gebrauchen lassen. Lass dich nicht von den Fehlern anderer abhalten. Lass dich auch nicht von deinen eigenen Fehlern abhalten oder von dem, was Menschen denken oder sagen. Lass dich entfachen, sei mit vollem Herz dabei für die Sache Gottes. Und die Ordination zeigt uns heute, Gott liebt Ordnung und er möchte ein Herz haben, das ganz bei der Sache ist. Lass dich anstecken, lass dich von Gott nochmal neu inspirieren. Schließlich tun wir den Dienst nicht für Menschen. Auch ihr tut den Dienst nicht für Menschen in erster Linie, tut ihn für Gott. Und jeder von uns ist aufgefordert, diesen Dienst in erster Linie für Gott zu tun und nicht für Menschen. Und ich möchte in diesem Zusammenhang einmal auch an diesen Vers erinnern, der uns sicherlich bekannt ist. Jesus antwortet, und du sollst dem Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und mit allen Möglichkeiten, die du hast. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Lasst uns aufs Neue als ganze Gemeinde diesen Entschluss fassen, mit ganzem Herzen dabei zu sein, immer wieder aufs Neue. Wir sind immer wieder in der Gefahr, irgendwie abgelenkt zu werden und mit halbem Herzen dabei zu sein. Lasst uns aufs Neue nach vorne schauen, uns ausrichten auf Jesus Christus. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Und ich möchte zum letzten Punkt kommen. Jeder, der irgendwie etwas baut, der baut nicht in erster Linie, weil er Spaß am Bauen hat, sondern weshalb baut man irgendetwas? Weshalb baut man? Hat jemand einen Vorschlag? Zum Beispiel ein Haus, damit man darin wohnen kann. Aber wenn man anfängt zu bauen, was will man dann? Man will irgendwann mal zum Abschluss kommen, oder? Man baut nicht einfach so und lässt es halb liegen und dann fängt man ein neues Projekt an, lässt es halb liegen. Man möchte zur Vollendung kommen. Und mein letzter Punkt ist die Vollendung. Man möchte irgendwann mal dieses Projekt abschließen. Man möchte zum Schluss kommen und man möchte nachher auf dieses Projekt schauen können und sagen, guck mal, das habe ich geschafft. Und dann kommt auch ganz oft so ein Stolz in uns vielleicht hoch. Guck mal, das habe ich gemacht. Ich glaube, in ähnlicher Weise geht es auch Gott, der die Gemeinde baut aktuell. Aber die Gemeinde, die wird nicht ewig gebaut und gebaut, sondern es wird eines Tages zur Vollendung kommen. Es wird eines Tages zu einem Abschluss kommen, wo alles fertiggestellt ist. Und auch wir als Teile der Gemeinde werden eines Tages bei der Vollendung dabei sein. Weiß jemand, was das längste Bauprojekt bis jetzt in unserer Erde, in unserer Weltgeschichte ist? Bitte? Also weltlich gesehen. Weltlich gesehen. Was ist das längste Bauprojekt, was wir Menschen auf dieser Erde so gemacht haben? Kölner Dom. Ich weiß nicht genau, da waren einige hundert Jahre, glaube ich. Aber es gibt ein Bauprojekt, das noch länger ist. Also nachgegoogelt. Okay. Stimmt, chinesische Mauer. 2500 Jahre wurde sie gebaut. Das heißt, die meisten Menschen, die angefangen haben, waren gar nicht bei der Fertigstellung dabei. Wurde gebaut und gebaut und gebaut. Aber auch die chinesische Mauer wurde angefangen mit dem Ziel, sie eines Tages fertigzustellen. Man baut nicht einfach so, man möchte etwas zu Ende bringen und etwas fertigstellen. Gott hat einen Plan, wie einst der Bau der Gemeinde im Himmel sein soll. Wie es aussehen soll, wenn es fertiggestellt ist. Und ich möchte, auch wenn es ein längerer Text ist, ich möchte diese Stelle einmal lesen aus der Offenbarung, die einfach unglaublich schön ist und uns vielleicht nochmal motiviert und uns nochmal ausrichtet und zeigt, worauf es eigentlich hinausläuft. Einer von den sieben Engeln, die die Schalen mit den sieben letzten Plagen ausgeschüttet haben, kam zu mir und sagte, komm her, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Die Frau, die zu ihm gehört. Dann nahm er mich im Geist auf einen sehr hohen Berg mit und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Gottes Herrlichkeit erfüllte sie und sie leuchtete wie ein überaus kostbarer Edelstein. Sie funkelte wie ein Diamant. Die Stadt war von einer sehr hohen Mauer umgeben und hatte 12 Tore, auf denen 12 Namen standen. Die Namen der 12 Stämme Israels. 12 Engel standen davor. 3 Tore gingen nach Osten, 3 nach Norden, 3 nach Süden, 3 nach Westen. Die Stadtmauer war auf 12 Grundsteinen errichtet, auf denen ebenfalls 12 Namen standen, die Namen der 12 Apostel des Lammes. Der Engel, der mit mir sprach, hatte einen goldenen Messstab in der Hand, womit er die Stadt, die Tore und ihre Mauern ausmessen wollte. Die Stadt war quadratisch angelegt. Länge und Breite waren gleich. Als er die Stadt ausmaß, ergab sich je 2200 Kilometer, also umgerechnet, in Länge, Breite und Höhe. Dann maß er die Höhe der Stadtmauer. Sie betrug nach menschlichem Maß gerechnet, wie der Engel es gebrauchte, 72 Meter. Die Mauer bestand aus Diamant. Die Stadt selbst war aus reinem Gold gebaut, das wie Kristallglas schimmerte. Die Fundamente der Stadtmauer waren mit verschiedenartigen kostbaren Steinen geschmückt. Beim ersten Grundstein war es Diamant, beim zweiten Saphir, beim dritten Rubin, beim vierten Smaragd, beim fünften Achat, beim sechsten Karneol, beim siebten Chrysolyt, beim achten Beryl, beim neunten Topas, beim zehnten Chrysopras, beim elften Hyazinth, beim zwölften Amethyst. Die 12 Stadttore bestanden aus 12 Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Die Hauptstraße war aus reinem Gold, durchsichtig wie Kristallglas. Allein an dieser Darstellung sehen wir, dass Gott Ordnung liebt. Wir sehen, dass Gott einen Sinn für Schönheit, für Symmetrie hat, für bewusste Anordnung, für richtige Proportionen. Gott liebt es, Dinge aufzubauen, Gott liebt es, Dinge zu erfinden. Und dieses hat Gott in uns hineingelegt, weil wir nach Abbild Gottes geschaffen sind. Gott liebt es, Dinge zu entwerfen, ihnen einen Sinn und eine Bestimmung zu geben. Und ich glaube, dass das wirklich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil, ein Ausschnitt von dem ist, wie es im Himmel einst sein wird. Dass Gott viel, viel mehr Dinge durchdacht hat und wie schön es einst sein wird, das können wir uns hier auf der Erde einfach nicht vorstellen. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, und Ordnung schafft Frieden. Und diese Ordnung Gottes und dieser Friede soll jetzt schon durch uns als Gemeinde sichtbar werden. Natürlich, wir sind noch unterwegs, wir machen Fehler. Und dennoch hat sich Gott entschieden, dass wir fehlerhafte Menschen, wir fehlerhafte Gemeinden, diese Ordnung, diesen Sinn Gottes, diese Eigenschaft Gottes widerspiegeln sollen. Dass wir zeigen sollen, wie Gott eigentlich ist. Wir merken das einerseits, das ist vielleicht eine viel zu hohe Anforderung an uns. Aber andererseits gibt Gott uns seine Kraft, dass wir ihn verherrlichen können. Ich möchte euch, auch euch Diakonen, noch seid ihr es nicht, zukünftige, diesen Mut zusprechen. Vielleicht kommt bei euch an manchen Tagen dieser Gedanke, ich kann das nicht. Die Erwartungen sind zu groß. Das, was von mir erwartet wird, das schaffe ich nicht, das ist zu viel. Ich möchte euch einfach diesen Mut zusprechen. Schaut von Schritt zu Schritt. Schaut nicht auf euer Können, schaut auf die Gnade Jesu Christi. Amen.